Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen. Sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige.
Ein Song so oft gehört und wo man immer denkt, ach mein Gott, muss der nochmal gespielt werden. Und gleichzeitig denke ich, wenn ich ihn dann höre, großartig, dass er nochmal gespielt wurde. Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Und das war Universal mit Christian. Und wir haben eben schon gesagt, wir weisen gerne darauf hin, morgen Abend am Dienstag ab 20 Uhr gibt's wieder Universal. Dann steht Larissa am Mikrofon. Wechsel hier im Studio, so muss das sein. Wir schreiben Montag, den 10. November. Es ist trüb, es ist dunkel. Mein Name ist Reinhard. Ihr hört unterdessen und ihr hört Radio Frei. Mal ganz klassisch beim Wetter an. Die nächsten Tage erwarten uns so 10 bis 13 Grad Tageshöchstwerte und nachts wird es dann immer schon sehr frisch und frostig. Es soll zwischendurch immer mal sich die Sonne zeigen, aber ist klar, es ist November und Novemberwetter. In dieser Sendung in den nächsten zwei Stunden geht es um Grundsätzliches. Es geht um Demokratie, um mehr Demokratie. Ein Verein, da erwarte ich einen Gast, nämlich Ralf-Uwe Beck, der seit 10 Jahren Bundesvorstandssprecher ist von mehr Demokratie. Und wir wollen darüber reden, was muss sich ändern bei der Demokratie? Es braucht mehr Mitspracherecht, das sagt zumindest Ralf-Uwe Beck. Eine andere grundsätzliche Frage, die haben wir schon mehrfach aufgeworfen. Wer Universal gehört hat, hat es vielleicht auch schon mitbekommen. Wie hören junge Menschen Radio ist Thema? Wie geht's mit dem Radio weiter? Wie geht's mit Radio Frei weiter? Und wie wurde Radio auch mal gehört? So Ende der 80er Jahre, da waren Moderatoren, Moderatorinnen die großen Stars. Und Radio war die Möglichkeit überhaupt, erstmal Musik aus ostdeutscher Perspektive gesprochen, aus dem Westen zu hören, aus Westeuropa und Bands überhaupt kennenzulernen. Und da war es eben wichtig, eine Sendung wie die Grenzwellen einzuschalten, die auf FFN lief, ein Sender aus Hannover, der 1986 gestartet ist. Und FFN wird moderiert von Ecki Stieg. Auch der hat eine Geschichte zu Radio Frei, die hat auch ein bisschen was mit Grenzen und Mauerfall zu tun. Und die führt eben bis zu Radio Frei, bis zum Kollegen Ribi in dem Fall. Wir werden aber nochmal in ein Gespräch reinhören, wo Ecki Stieg mal erzählt, wie Radio früher war, welchen Stellenwert das auch in der Gesellschaft hatte. Und daneben gucke ich mal, was alles so an Veranstaltungen ist. Im Haus Dacherröden gibt es morgen zum Beispiel eine Fotoausstellung, die eröffnet wird. Da haben Thüringer Künstler und Künstlerinnen ihre Werke ausgestellt. Habe ich mal schon mal ein bisschen gelunzt. Was gibt es Neues an Musik? Und ganz neue Musik gibt es von Betteroff, er hat ein neues Album rausgebracht, Große Kunst, und wir hören Papa fuhr immer einen großen LKW. Hallo!
Samstag um Mitternacht. Als Kind bin ich oft mitgefahren. Ich saß ganz oben auf dem Beifahrersitz. Meine Augen haben vor Müdigkeit gedreht. Und manchmal hab ich mich gefragt, ob's ihm nicht auch genauso geht. Dann hab ich angefangen, ihm vorzulesen. Einfach irgendwas, nur so um zu reden. Denn irgendjemand muss ihn unterhalten, damit seine Augen nicht zu fallen. Doch immer irgendwann schlief ich ein, Strich für Strich verschwinde. Immer irgendwann schlief ich ein. Und immer als ich wach wurde, waren wir schon da. Schlaf, es war wie Magie, etwas, das es gar nicht gibt. Immer als ich wach wurde, waren wir schon da. Aus einer dunklen Nacht wurde ein heller Tag. Am Montag hab ich es dann allen erzählt. Ich war unterwegs in einem großen LKW. Papa fuhr immer einen großen LKW. Freitags nach dem ersten Job, er hat sich zu Hause nur kurz umgezogen. Jedes Mal wollte ich mit ihm kommen, doch irgendwann hat er zu mir gesagt, besser wenn du später mal was anderes machst. Such dir eine Arbeit, bei der deine Hände ruhen. Mach später mal nicht sowas wie alle hier um uns. Schau uns an, wir sind alle kurz und klein. Schau dir in der Straße mal in jedes Fenster. Schmerzen schläft hier niemand ein. Und immer irgendwann schlief ich ein, Strich für Strich verschwinde. Immer irgendwann schlief ich ein. Und immer als ich wach wurde, waren wir schon da. Hab so oft versucht, doch hab es nie geschafft. Immer auf den Beinen ohne eine Stunde Schlaf. Es war wie Magie, etwas, das es gar nicht.
Papa fuhr immer einen großen LKW. Ganz neue Musik von Betteroff von seinem gerade frisch erschienenen Album Große Kunst.
Bada.
So good to me.
Und
Und dieser 10. November ist ein besonderer Tag, denn ausnahmsweise gibt es heute mal keinen Espresso-Plausch. Wir nehmen eine kurze Auszeit vom Espresso, aber es wird ihn wiedergeben und wieder dann mit Sergei Lochthofen. Und wir nutzen mal die Gelegenheit, nach Jahren diesen Song Monday Monday von den Mamas und den Papas mal komplett zu hören.
Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave? Not take me. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time.
Monday, Monday.
Seit langem mal wieder komplett bei uns ausgespielt. Monday, Monday, normalerweise die Eröffnungsmelodie vom Espresso-Plausch, im Original gesungen von den Mamas und den Papas. Und es wird in den nächsten Wochen selbstverständlich wieder weitere Espresso-Pläusche geben. Nichtsdestotrotz wollen wir nicht darauf verzichten, zu schauen, welche Nachrichten denn heute, am heutigen 10. November 2025 aktuell zumindest aufploppen. Das ändert sich ja dann auch stündlich oder halbstündlich. Aber ein Thema ist zum Beispiel die 30. UN-Klimakonferenz. Die beginnt nämlich heute im brasilianischen Belém. Der Deutschlandfunk unter anderem meldet dazu nochmal: Zentrale Themen sind die nationalen Klimaschutzzusagen zur Begrenzung der Erderwärmung und die Finanzhilfen reicher Staaten für den Klimaschutz. Darüber hinaus soll es um Anpassungsmaßnahmen an die Erderwärmung in ärmeren Ländern gehen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks haben die Folgen des Klimawandels in den vergangenen 10 Jahren weltweit 250 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Das wären rechnerisch 70.000 pro Tag. Die meisten Menschen flüchten innerhalb der Grenzen ihrer Länder. Als Beispiel genannt werden unter anderem Überschwemmungen im Südsudan und in Brasilien, Rekordhitze in Kenia und Pakistan sowie Wasserknappheit im Tschad und in Äthiopien, schreibt der Deutschlandfunk auf seiner Seite. Ein weiteres Thema ist der Rücktritt der BBC-Spitze wegen einer Trump-Dokumentation, die bereits im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurden. Unter anderem beschäftigt sich der Spiegel damit. Auch hier zitiere ich: BBC-Generaldirektor Tim Davey und Nachrichtenchefin Deborah Turness treten zurück, nachdem Kritik laut wurde, dass eine BBC-Panorama-Dokumentation die Zuschauer durch die Bearbeitung einer Rede von US-Präsident Donald Trump in die Irre geführt habe. Zuvor hatte die britische Kulturministerin Lisa Nandy die Vorwürfe gegen den Sender als äußerst schwerwiegend bezeichnet. Die Zeitung The Daily Telegraph hatte bereits am Dienstag berichtet, dass die BBC in ihrem Nachrichtenformat Panorama Teile der von Trump am 6. Januar 2021 vor der Erstürmung des Kapitols in Washington gehaltenen Rede montiert habe. Zuvor hatte Donald Trumps Pressesprecherin Caroline Leavitt BBC als 100% Fake News und Propagandamaschine bezeichnet. In der unbearbeiteten Aufnahme seiner Rede nach seiner Wahlniederlage gegen Ex-Präsident Joe Biden sagt Trump an einer Stelle: Wir werden zum Kapitol marschieren und unsere tapferen Senatoren und Abgeordneten im Kongress anfeuern. Deutlich später erklärte Trump dann mit Blick auf das Wahlergebnis, es sei etwas schiefgelaufen, das könne nicht sein und wir kämpfen wie der Teufel. In der BBC-Dokumentation hingegen wurden die beiden Sätze direkt aneinander gefügt, so dass der Eindruck verstärkt wird, Trump habe seine Anhänger direkt zum Sturm auf den Sitz des US-Kongresses aufgerufen. Schreibt der Spiegel und blickt damit nochmal zurück, was eben zum Rücktritt der BBC-Spitze geführt hat. Und wir bleiben gedanklich in den USA. Der Haushalt ist nun, die Haushaltssperre beendet worden. Und da schreibt die Süddeutsche dazu unter der Überschrift: Demokraten lenken ein, um den Shutdown zu beenden. Auch hier zitiere ich: Nach 40 Tagen Stillstand zeichnet sich ein Ende ab. Eine Gruppe Demokraten ist bereit, zusammen mit den Republikanern zu stimmen, obwohl ihre Forderung nicht erfüllt wird. Das spaltet die Partei. Diesmal hatten die Demokraten nicht einknicken wollen. Sie wollten auf ihre Forderungen beharren, dass die Steuererleichterungen für die Krankenversicherung Obamacare weitergeführt werden. Anders als im Sommer, als sie bei Trumps Big Beautiful Bill nachgegeben hatten. Doch der Schaden, den der Shutdown anrichtete, wurde immer größer. Flüge fielen aus, hunderttausende Verwaltungsangestellte erhielten keinen Lohn, Bedürftige keine Lebensmittelmarken. Am Wochenende ordnete die Trump-Regierung nach einem Rechtsstreit die Bundesstaaten an, die Lebensmittelhilfen nicht vollständig auszuzahlen. Für die Demokraten wurde der Kollateralschaden zu groß. Am Sonntagnachmittag, also gestern, zeigte sich eine Gruppe von Demokraten bereit, einen Kompromiss zuzustimmen, um den längsten Shutdown der Geschichte zu beenden. In einer Testabstimmung am Sonntagabend stimmten 7 demokratische Senatoren sowie ein Unabhängiger gemeinsam mit den Republikanern für einen Kompromiss, der den Shutdown beenden würde. Genügend für eine Mehrheit, schreibt die Süddeutsche zu dem sich abzeichnenden Kompromiss beim Shutdown bei der Haushaltssperre in den USA. Das war ein grober Überblick über die bisherigen Nachrichten des heutigen Tages am 10. November 2025.
Take to bring the spirit, 'cause every day.
Lucifer von der Band Theodor war das. Und diese Band, sie könnt ihr live erleben, und zwar diesen Samstag in der Erfurter Franz-Mehlhose in der Lüberstraße 12. Einlass ist 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr. Und die, die regelmäßig Radio Frei hören, die kriegen vielleicht mit, dass wir uns immer wieder mit uns selbst beschäftigen. Wo wollen wir hin als Radio? Wer hört überhaupt noch analoges, lineares Radio? Das klassische Küchenradio, was früh morgens in der Ecke steht, bei dem Menschen sagen, ich schalte erstmal ein und höre zum Beispiel diese Sendung hier unterdessen. Und mein Kollege Christian von Universal hat mal etwas jüngere Menschen gefragt, wie sie eigentlich zum Radio stehen. Wir hören noch mal kurz rein.
Also einmal ist es nicht so zugänglich, halt auch einfach mehr, wie es vielleicht mal war. Und wenn ich eine Wahl habe zwischen einer Spotify-Playlist oder einem Podcast, wo ich sozusagen weiß, was ich bekomme, und im Gegenzug dazu eine Radio, wo man sich halt auch mal überraschen lässt, was auch ganz nett sein kann, aber dann wird's halt in den meisten Fällen halt einfach so die Playlist sein. Und ich denke mal, es geht halt vielen Leuten so, dass es einfach ein bisschen zu viele Möglichkeiten gibt und es einfach zu individuell mittlerweile der Geschmack ist, dadurch, dass man so ein breites Angebot hat.
Also eigentlich höre ich noch Radio, also momentan ist es noch bei meinen Eltern zu Hause, aber bald häufig höre ich wieder Radio. Und ich finde, das ist einfach so eine unbeschwungene Art, sich nochmal die Nachrichten anzuhören, wenn die so alle halbe Stunde kommen. Und manchmal nimmt es mir auch diesen Stress, Musik auszuwählen, obwohl dann die Musik im Radio jetzt nicht ganz so gut ist immer. Aber dann stresse ich nicht so, mein Gott, auf was habe ich jetzt Lust, und kann einfach mal zuhören.
So war es jüngere Menschen, wie sie zum Radio stehen. Ich bin ganz beruhigt. Also ab und zu wird nochmal das Küchenradio der Eltern eingeschaltet und möglicherweise werde ich auch jetzt von unter 30-Jährigen gehört. Wie war das früher mit dem Radio, als Radio einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert hatte? Als Radio Frei selbst 1990 gegründet wurde, war Radio ja wirklich der heißeste Scheiß, um das mal etwas salopp zu formulieren. Und ähnlich war das nicht nur im Osten, sondern auch im alten Westdeutschland. Da gab es auch gerade in den 80er Jahren viel Experiment, auch die ersten offenen Kanäle 1984 entstanden und ein Sender wie FFN, der in der Silvesternacht 1986 auf Sendung ging. Und eine der bekanntesten Sendungen bis heute ist Grenzwellen von Ecki Stieg. Und wir hören gleich mal in ein Gespräch mit hinein, wo er mal so erzählt, wie er damals die Radiozeit Ende 80er, frühe 90er wahrgenommen hat und wie er auch eine ostdeutsche Zuhörerschaft hatte. Vorher gibt es aber erstmal Musik von Smokestack Lightning.
Life is like a mighty river, rolling on and on forever, growing as we go along, shadows deep in mind become strong. Your soul, roll along till you are free in the peaceful sea. Yeah. When life has its uncertainty, there's a place I'd like to be. Waiting for the sun at dawn, listening to the river's song. Roll along, muddy river, roll. Dirty water can't taint your soul. Roll along, till you are free. Your soul.
Body Water von Smokestack Lightning. Und der jetzt sagt, Mensch, das klingt ja sehr lässig, sehr smart. Diese Band würde ich gerne mal live erleben. Der kann das tun, und zwar schon diesen Freitag in wenigen Tagen. Und zwar im Ilvers in der Magdeburger Allee 136. Da tritt nämlich Smokestack Lightning auf. Ab 20 Uhr geht es los. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir reden ganz gerne über die guten alten Zeiten. Liegt vielleicht daran, dass wir im Kern teilweise schon älter sind. Dann blickt man noch mehr zurück als voraus. Wir blicken aber auch viel voraus, um das zu sagen. Aber wir blicken auch deswegen zurück, weil man immer von den alten Zeiten auch etwas lernen kann für die Gegenwart. Unter anderem haben wir natürlich auch, weil wir kürzlich 35 Jahre alt geworden sind, wir von Radio Frei natürlich auch überlegt, wie war das damals? Und wie geht das vor allen Dingen mit dem Radio heute weiter? Und wir werden gleich mal in ein Gespräch hineinhören von jemandem, der sehr viel über das Radio erzählen kann, der schon seit 40 Jahren Radio macht und dessen Sendung Grenzwellen auch diesen Mittwoch wieder läuft auf Radio Hannover, also ganz woanders, von 21 Uhr bis Mitternacht. Grenzwellen wagt experimentelle Musik. Das klingt heute so wie, das kann ich doch auch bei Streaming-Plattformen mir irgendwo anhören. Aber ganz so selbstverständlich ist es nicht, denn das ist persönlich kuratiert vom Moderator Ecki Stieg. Und als er mit der Sendung 1987, damals noch auf FFN, angefangen hat, war das noch eine ganz andere Situation. Da war Radio eigentlich noch das Leitmedium. Ja, Fernsehen hat auch schon natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Aber Radio war eben die Möglichkeit, neue Musik kennenzulernen und eben zu überlegen, wie heißt diese Band überhaupt? Das galt für die damals Westdeutschen, aber auch schon für die Ostdeutschen. Und wir hören das nochmal in ein Gespräch hinein, welches ich mit Ecki Stieg geführt habe. Und da wollte ich wissen, als er so angefangen hat, Ende der 80er Jahre, die Mauer stand ja noch, ob ihm bewusst gewesen ist, dass er auch immer schon eine ostdeutsche Hörerschaft hatte.
Das war mir bewusst. Das war mir sehr bewusst. Mir ist auch dadurch bewusst geworden, zum Beispiel, dass ich nie von Berlin aus in die DDR reisen durfte. Ach. Wohl immer gesagt, sie sind in der DDR unerwünscht. Das heißt, irgendwie, die hat mich so auf dem Schirm gehabt. Das wusste ich, habe ich damals auch so fast ein bisschen als Kompliment gesehen. Aber es gab wirklich, mir war klar, dass ich in Erfurt gehört werde, dass ich in Magdeburg gehört werde, also auch in relativ großen Städten. Und es gab sogar einige Leute, die sich gemeldet haben. Es gab eine ungefähr 80-jährige Frau damals schon aus Magdeburg, die hat mir ständig geschrieben, und das ist ganz tolle Musik wäre, und obwohl sie so alt wäre, das wäre genau das, was sie irgendwie hören wollte. Und diese Briefe sind auch komischerweise immer angekommen. Ich habe ja auch zurück.
Das waren auch zu der Zeit geschrieben, ja? Also die wurden nicht abgefangen oder so?
Nee, die wurden, also wahrscheinlich sind sie gelesen worden, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle haben sie mich erreicht. Und ich habe ihr auch zurückgeschrieben, aber dann irgendwie auch nie eine Antwort auf meine Briefe bekommen. Und ich hatte eigentlich immer vorgehabt, als die Mauer dann gefallen ist, sie mal aufzusuchen. Das habe ich leider nicht getan. Das bereue ich heute noch, weil irgendwie die hätte ich gerne noch mal getroffen. Wie gesagt, sie war damals schon 80 Jahre alt, sie wird heute höchstwahrscheinlich nicht mehr leben, aber da hat man schon so eine Art Feedback bekommen. Und als dann die Mauer wirklich weg war, dann war ich auch eine Woche später in Magdeburg und habe dann mal meine ersten Hörer getroffen, mehr oder weniger.
Das ist natürlich großartig, ja. Ne? Also wenn man das ist ja auch was Schönes. Ich meine, Radio ist heute auch noch ein total spannendes Medium, mein Lieblingsmedium, deswegen bin ich auch hier. Bei dir wahrscheinlich auch, oder? Oder du hast, wie gesagt, ja auch für Zeitschriften gearbeitet, aber eigentlich, seien wir doch ehrlich, ist Radio cooler als Fernsehen.
Radio ist viel cooler als Fernsehen, weil irgendwie erstmal habe ich Radio immer geliebt, weil du komplett autark arbeiten kannst. Irgendwie ohne ein Filmteam und ohne die damit verbundenen Auflagen und Pausen und so weiter. Und dass du wirklich irgendwie einen eigenen Film kreieren kannst, der nur im Kopf entsteht. Und das ist doch das, was ich in meinen Sendungen versuche immer zu produzieren. Also irgendwie nicht eine reine Ansage-Absage-Show, sondern wirklich irgendwie eine Dynamik in eine Stunde reinzukriegen, einen Fluss. Und dass die Leute sich halt irgendwie dementsprechend wirklich fallen lassen können. Also irgendwie, ich bin kein Freund von dem Radio, das man halt irgendwie nebenbei laufen lässt, sondern dass man sich wirklich irgendwie 2 Stunden Zeit nimmt, um wirklich einzutauchen. Und Gott sei Dank habe ich viele Hörer, die das heute auch noch tun. Aber es ist auch eine aussterbende Spezies, hatte ich früher zumindest immer gedacht. Aber Interessant ist wiederum auch, dass einige alte Hörer zum Beispiel, die ich früher hatte, dass die heute die Sendung nicht mehr hören, weil auch die Musik anders geworden ist. Weil, wie gesagt, 17 Jahre Pause, man entwickelt sich selber auch weiter. Aber dass neue Hörer hinzugekommen sind, die teilweise vielleicht gerade erst geboren waren, als es die alten Grenzwellen noch gab. Und das ist irgendwie ganz schön, dass es da trotzdem eine Art Kontinuität gibt. Dass es eine Kontinuität und einen Generationswechsel gibt. Und das erfreut mich eigentlich sehr.
Aber New Wave spielst du trotzdem nochmal ab und zu oder sagst du jetzt, nee, ich gehe mit der Zeit, also
ich Smiths? Ich gehe ziemlich mit der Zeit. Also ich habe zwar ein paar Klassiker, die ich spiele, aber ansonsten versuche ich wirklich nur zeitgemäße neue Musik zu spielen. Und einige alte Hörer sagen, ja, früher war ja irgendwie mehr IBM und irgendwie mehr Front 242 und so weiter. Ja, sag ich, damals war das auch neu, aber heute ist die Musik, die ich jetzt spiele, neu. Und von daher ist die Sendung eigentlich genauso wie damals, zwar mit anderer Musik, aber der Anspruch, nämlich was Neues zu entdecken, der ist nach wie vor genau derselbe wie damals auch. Und ich kann nur jeden einladen, sich darauf einzulassen.
Ich glaube, wichtig, ne, dass man, wobei ich jetzt für mich ehrlich sagen muss, man hat immer eine bestimmte Zeit, in der man besonders geprägt wird. Ja. Ich bin auch offen für neue Musik, aber es gibt eine Phase im Leben, wo man sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt. Ich würde bei dir sagen, als du angefangen hast zu schreiben und so, dass du da, jetzt wirst du auch noch total drinstecken, aber dass man da noch mit dieser jugendlichen Begeisterung, ich meine, du warst Anfang 20, als das alles losging, dass man da, ich weiß nicht, ich kann es nur für mich sprechen, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass man da noch ein bisschen mehr brennt und deswegen die Dinge noch intensiver kennt und auch die Zeit vor allen Dingen hat, sich intensiv mit denen zu beschäftigen. Ich hatte später schlichtweg auch weniger Zeit, weil ich andere Dinge gemacht habe.
Kann ich für mich nicht sagen.
Das ist gut.
Weil ich auch so eine kleine Krisenzeit hinter mir hatte, wo ich also Musik wirklich nicht sehr intensiv gehört habe und eigentlich jetzt genauso intensiv und brennend, wie du es formuliert hast, die Musik höre, wie ich sie als 18-Jähriger empfunden habe. Das hat sich nicht viel geändert. Gott sei Dank. Das ist irgendwie nach wie vor mein Leben.
Wir biegen jetzt mal ganz kurz im Interview seitlich ab, um dann wieder auf den Hauptfall zurückzukommen. Ja. Ich muss es trotzdem mal fragen, weil man kann dich ja googeln und da findet man ganz schnell was. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, ich nehme an, dass du selber da auch ein bisschen geschrieben hast. Also wird stimmen, du hättest zwischen 1982 und 86, ist danach zu lesen, 350 internationale Musiker interviewt.
Ja, das kommt ungefähr hin. Das war zu der Zeit, als ich für die Chambon News gearbeitet habe und da habe ich also wirklich jede Woche zig Leute interviewt und das ist heute etwas weniger geworden. Heute selektiere ich doch mehr, wen ich einlade in die Sendung. Meistens läuft das auf so 2, 3, 4 Specials im Jahr, aber damals habe ich wirklich irgendwie all die Leute interviewt, die ich auch irgendwie immer mal gern persönlich kennenlernen wollte.
Und, das ist ein Traum. Das ist übrigens das, was man im Osten nicht konnte. Ne? War froh, bestenfalls mal, wenn dann Ende der 80er Jahre vielleicht eine Schallplatte von der Lieblingsband auch auf Amiga mal entstanden. Also wenn man im Radio den Lieblingssong mitschneiden konnte, aber das ist natürlich ein Traum. Da beneidet dich jeder drum, dass man sagt, ey, ich will die mal kennenlernen. Weißt du noch, wen du zuerst interviewt hast, wo du sagst, das war jetzt wirklich eine echte Größe oder Held meiner Jugend oder kann eine Band sein, Heldin der Jugend?
Ja, es gab viele. Komischerweise, die Interviews mit David Bowie sind nie so gut gelaufen, weil da hat die Chemie nie so gestimmt.
Das waren mehrere, höre ich daraus.
Das waren mehrere, ja. Aber irgendwie, wir sind irgendwie nie miteinander warm geworden. Und wenn ich irgendwie andere Interviews mit David Bowie sehe, die er mit anderen Leuten geführt hat, da war er irgendwie sehr viel offener. Manchmal ist es auch einfach so, dass ist auch heute so, ist irgendwie, dass ich mich auf Interviews einfach nicht mehr groß vorbereite, weil entweder stimmt die Chemie und es kommt was bei raus oder kannst dich noch so gut vorbereiten und es klappt nichts. Zwei Höhepunkte, die ich mit Sicherheit hatte damals, als ich jung war, als ich mal meine großen damaligen Helden getroffen habe, Mark Almond und David Sylvian von der Band Japan, das waren so richtig prägende Interviews gewesen und ich hatte damals auch irgendwie ein ganz großes David Sylvian Japan Special in den Grenzwellen, das war so das allererste, was ich gemacht habe und das war für mich auch so eine Erfüllung eines großen Traums damals.
Du hast schon gesagt, interessant ist, man muss immer mit der Zeit gehen und damals redet man ein bisschen über die Zeit, du hast ja schon ein paar Stichworte genannt, New Wave, IBM, habe ich IBM? Heißt das so?
Jetzt bin IBM.
Ich
selber.
IBM. Ja. IBM ist der Hersteller von Schreibmaschinen.
Genau,
IBM,
danke.
Und gab es damals auch noch, genau. Auf jeden Fall ist interessant, dass so bestimmte Entwicklungen in Ost und West so zeitgleich passiert sind. Ne? Also hier gab es also das Interesse für, ich nenne es jetzt mal elektronische Musik, ist hier natürlich auch in den 80ern extrem entstanden. Und was auch zum Beispiel eine Gemeinsamkeit ist, diese extreme Verehrung für Bands wie vor allen Dingen Depeche Mode, The Cure und so weiter. Und das ist hochinteressant mit dem Unterschied, wie gesagt, dass du sie auch zumindest treffen konntest. Die Depeche Mode haben zwar in Ost-Berlin mal 88 ein Konzert gegeben, da konnten einige sie da auch mal sehen, aber eben nur einige. Deswegen meine Frage, in Hannover ist ja Depeche Mode auch mal aufgetreten.
Ja.
Konntest du sie da sprechen?
Ich habe die mehrmals interviewt, aber damals schon auch irgendwie zu Schaumburger News-Zeiten. Ich weiß, dass es gab damals eine Fernsehsendung bei Radio Bremen, nämlich Musikladen. Und da sind viele dieser Bands aufgetreten. Und da sind wir damals irgendwie mal hingefahren als Zeitungsjournalisten. Und das war eine ganz tolle Möglichkeit, da dort Interviews zu machen, weil irgendwie zwischen den Proben hatten die unheimlich viel Zeit in der Cafeteria und hingen da rum irgendwie ohne Sinn und Verstand. Und da
habt ihr euch gerade nicht angemeldet, sondern habt das so regelmäßig gemacht?
Doch, nee, wir haben uns immer angemeldet, aber das war eine gute Gelegenheit, die Band zu interviewen. Da habe ich Dave Gahan das erste Mal interviewt, als Master and Servant rauskam. Das war noch vor der FFN-Zeit sogar.
Also mit anderen Worten, ja, 1984, ja, so etwa, ja, so die Dreh rum, genau.
Ungefähr, ja. Depeche Mode habe ich öfter interviewt, glaube ich. Martin Gore zuletzt, als die Songs of Faith and Devotion rauskamen, da hat FFN die auch präsentiert. Irgendwie. Die sind damals in Garbsen aufgetreten beim Open Air Festival. Und da habe ich noch das letzte große Depeche Mode Special gemacht, das weiß ich noch.
Ja, wenn du das gerade so erzählst, das ist natürlich auch wichtig. Ich weiß, du hast nicht mehr alles von deinem Archiv, aber hast du zum Beispiel so eine Sendung wie diese noch?
Also die habe ich noch, ja. Also ich die Specials, die wurden immer auf Band aufgenommen und das ganze Bandarchiv, nachdem FFN mich gefeuert hatte, wurde mir quasi so vor die Tür gestellt. Also gesagt, nimm das mit oder wir schmeißen es in den Müll. Und dann stand das auch irgendwie jahrelang rum. Da habe ich einen guten Freund, der jetzt in Berlin lebt auch, der hat das wirklich geschafft, die alle zu digitalisieren. Und zumindest, also ein Großteil. Einige fehlen mir noch. Es gibt zum Beispiel ein grandioses Brian Eno Special, was damals gelaufen ist, 6 Stunden lang. Außerhalb der Grenzmann-Zeit. Das suche ich bis heute. Das habe ich selber nicht. Und das war wirklich irgendwie ganz großartig.
Also kannst quasi nur hoffen. Gut, jetzt hier in Erfurt, falls jetzt jemand zuhört, der zufällig das dann mitgeschnitten hat. Und so, du suchst wahrscheinlich Hörer und Hörer.
Ich hab schon irgendwie auf sozialen Netzwerken und schon seit 20 Jahren irgendwie diesen Hilferuf gestartet. Aber bislang gab es keine Resonanz. Das scheint wirklich niemand zu haben. Das ist sehr schade. Aber ein Großteil ist wirklich gerettet worden. Und diese Interviews, die liegen auch noch irgendwie bei mir herum. Und die werden auch irgendwann mal ausgewertet. Allerdings auch für ein Buchprojekt, das ich vorhabe.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das liegt ja auf der Hand, das alles mal so mal zu veröffentlichen. Ja? Also entweder natürlich allgemein zu erzählen, so ein bisschen autobiografisch oder auch natürlich 1:1 die Interviews mal rauszubringen, die besonders gelungenen.
Also ich habe das Archiv wurde damals einem anderen Internetsender, nämlich IBM Radio, zur Verfügung gestellt und die senden diese Sendung teilweise noch irgendwie in lockerer Reihenfolge, so wie es ihnen passt. Ich habe mir damals gesagt, irgendwie könnt ihr alle haben und könnt ihr irgendwie senden, ich habe damit kein Problem und das haben die in der Anfangszeit auch gemacht, als das digitalisiert worden ist und da kann man oder konnte man einige Sachen noch irgendwie aus den alten FFN-Zeiten hören, ne? Und ich habe auch irgendwie kein Problem damit, wenn das irgendwie möglichst verbreitet wird, weil das ist ja schon teilweise ja irgendwie auch so ein Kulturgut, etwas arrogant gesprochen, was eigentlich jedem zur Verfügung stellen sollte und was heute einfach ein großes Zeitdokument ist. Ne?
Eigentlich hat der gesamte Osten, auch das gesamte westdeutsche Radio mitgehört, dass ein Sender wie DT64 gegründet wurde, war natürlich eine Reaktion darauf, dass man versucht hat, die Jugend irgendwie zu kriegen und das war ja auch ein Grund, warum dann auf einmal zwischen 87, 88 und 89 wahnsinnig viele, nicht nur westdeutsche Künstler, sondern Künstler auch aus dem amerikanischen Ausland aufgetreten sind, Bruce Springsteen und so weiter. Ja. Das war sozusagen der Versuch, die Jugend irgendwie für sich zu gewinnen. Mhm. Aber trotzdem, DT64 nehmen wir mal als Ausnahme im Osten raus, so weil ich Leute kenne, die damals das Alter hatten, die wirklich gern auch DT64 gehört haben. Aber wir können ja für uns mal zusammenfassen, was Radio damals ausgemacht hat. Natürlich eine wesentlich größere Breitenwirkung. Ich glaube, in Hochzeiten, habe ich gelesen, haben deine Sendung am Sonntagabend 100.000 Hörer.
Laut MA. Das ist wirklich irgendwie unglaublich. Und trotzdem ist auch die Sendung nie beworben worden und lief also nie Werbung. Einmal lief irgendwie eine Dauerwerbung für das neue Howard Carpendale-Album. Aber ich glaube, das haben die damals irgendwie, als sie die Sendung gebucht haben, wirklich nur den Sendeplatz gesehen, ohne zu wissen, was da wirklich läuft. Aber mal Scherz beiseite. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Radio heute und damals. Nämlich heute, wenn ich Radio mache, bin ich quasi auch im Internet. Das heißt irgendwie, ich sende nicht nur per Stream über Internet, nicht weltweit, sondern ich habe auch ein sofortiges Feedback. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Sendung mache, kriege ich sofort, das war super, das war scheiße, oder du hast sofort eine Reaktion.
Damals, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt heute, würde ich jetzt mal
richtig
sagen.
Und damals hat man doch wirklich im Kokon gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, was hast du bekommen? Du hattest Telefon, dass Leute irgendwie während der Sendung angerufen haben, das waren da wirklich nicht viele. Wer schreibt schon seinem Moderator? Das sind auch irgendwie ein ganz kleiner Bruchsatz. Also ein
E-Mail. 80-Jähriger aus Magdeburg.
Genau, richtig, ja. Und das war wirklich awesome. Das merkt man sich auch bis heute. Und von daher war mir auch damals überhaupt nicht bewusst, wie die Sendung in der ehemaligen DDR angekommen ist. Also ich konnte das irgendwie nur erahnen. Und als ich dann Magdeburg besucht habe und auch später Erfurt, wo ich auch hier öfter aufgelegt habe, damals auch in den 90er Jahren, habe ich erst gemerkt, dass jeder Zweite, den ich getroffen habe, meine Sendung gehört hat.
Und im Endeffekt musst du ja auch unseren Kollegen, ich habe ja gerade in der Antwort dazu gesagt, Ribi, ja. Ein Freund von dir, auch so kennengelernt haben, so über die Musik, nehme ich mal an.
Richtig, genau. Und es war auch ganz interessant, Geschichte, die ich ganz gerne erzähle. Die Sendung wurde ja damals auf Kassette aufgenommen. Und dann kopiert und dann irgendwie landet ihn teilweise in Cottbus. Und ich habe wirklich mal einen Hörer getroffen aus Cottbus. Sagte, ich kenne deine Sendung von damals, wir haben alle gehört, aber nur ganz verrauscht, weil ich habe irgendwie die 10. Kopie einer Kopie bekommen und konnte irgendwie gerade noch irgendwie so schemenhaft wahrnehmen, was du da gesagt hast und was du überhaupt gespielt hast. Also es hat in der ganzen DDR-Verbreitung gefunden. Und das hat eine Sache, das war eine Sache, die mich total stolz gemacht hat. Und wo ich doch immer denke, das war nicht alles ganz umsonst.
Ja, dass man auch Spuren hinterlassen hat, auf jeden Fall. Also um nochmal drüber nachzudenken, also die sozusagen direktes Feedback heute, dass sozusagen sich Leute kennenlernen, die der eine sitzt jetzt nicht nur in Cottbus, der kann ja in Hongkong auch sitzen,
genau,
ne?
Richtig.
Und da zufällig das hören. Das ist natürlich heute ein extremer Vorteil. Trotzdem, wenn man es so damals vergleicht, es gab zum Beispiel eine weitere Sache, das hast du, glaube ich, auch zum Teil gemacht und das kenne ich auch noch vom Radio. Radio war heute, würde man sagen, auch ein Influencer. Ja. Also, ich mag das Wort gar nicht, aber im Grunde meint das aber, dass wenn ein Radiosender gesagt hat, NDR 2 hat das ab und zu gemacht, wir pushen eine bestimmte Band, die unbekannt ist und spielen einfach bestimmte Songs, dann hat das echt eine Wirkung gehabt. Die Band ist bekannt geworden. Ich glaube, du hast auch so Bands, habe ich gelesen, wie Wolfsheim oder Deine Lakaien auch mit unterstützt.
Ja. Das ist natürlich auch irgendwie eine zweischneidige Sache. Also wenn ich irgendwie eine Band nicht gespielt habe, dann hat das auch irgendwie einen Grund gehabt. Irgendwie entweder, dass die nicht ins Format gepasst haben oder dass ich sie wirklich schlecht fand. Und ich war mir dieser, in Anführungsstrichen, Macht, also wirklich durchaus bewusst. Das heißt, irgendwie, ich wusste schon irgendwie, dass ich Bands pushen kann und dass Bands, die ich in Grenzwell nicht spiele, einfach für ganz viele Leute nicht stattfinden. Aber ich war, gerade weil ich mir dessen bewusst war, bin ich hoffentlich immer auch sehr verantwortungsvoll damit umgegangen, dass ich irgendwie mich habe nie kaufen lassen, zu sagen, wie hier, wenn du die Platte spielst, dann kriegst du eine Reise in die Südsee oder sowas. Irgendwie das, also solche Geschichten habe ich nie mitgemacht. Irgendwie man hat sich natürlich irgendwie schon irgendwie auch im Laufe der Zeit irgendwie ändert sich auch der Geschmack und die Ausrichtung. Aber ich habe immer versucht, wirklich sehr authentisch zu sein und wirklich die Leute zu featuren, von denen ich immer das Gefühl hatte, die haben es auch irgendwie verdient. Und ich mache es auch heute immer so, wenn es Bands gibt, die sehr populär sind, dann spiele ich sie eher nicht, weil ich sage dann, wie, ihr braucht mich nicht mehr. Ihr habt das ja eh schon geschafft. Und darum würde ich auch heute sowas wie Deine Lakaien oder Wolfsheim in den heutigen Serien nicht spielen, weil die sind jetzt schon etabliert. Und es gibt ganz viele andere Musik, wo ich mal denke, die kennen nicht so viele Leute, das ist aber genauso großartig und darum spiele ich sie jetzt erst recht.
Kann man gut nachvollziehen. Ja. Muss man ja übrigens auch mal sagen, das ist heute natürlich auch anders, nicht durch den, ich sage mal so, es gab eigentlich zwei Revolutionen, so in den letzten drei Jahrzehnten. Ja. Einmal, über die wir gerade gesprochen haben, Friedliche Revolution, Mauerfall, das war aber noch eine analoge Revolution. Dann gab es für alle sozusagen nochmal, da war es wurscht, ob man Ost- oder Westdeutsch war oder auf Honolulu gelebt hat, die digitale Revolution. Und die hat natürlich ganz viel gemacht. Das führt ja auch dazu, dass sozusagen dass eine Demokratisierung der Produktionsmittel gab. Also wer früher eine Band hatte und eine Platte aufnehmen wollte, der brauchte wirklich ein großes Studio an der Hand. Ja. Wenn du heute sozusagen im Grunde alles, wir hatten es im Vorgespräch gesagt, ich will nicht sagen, am Laptop entstehen lassen kannst, aber so ähnlich ist es schon. Ne? Ja. Das führt wiederum dazu, dass eine ungeheure Menge an Musik hast, die da entsteht. Und das wiederum führt dazu, dass die Selektion eigentlich noch schwieriger geworden
ist. Genau, und darum ist auch die Aufgabe so wichtig, die ich habe. Weil irgendwie früher war es so, dass man dann teilweise echt irgendwie sich anstrengen musste, eine Sendung interessant vollzukriegen. Heute habe ich irgendwie Gigabyte von Musik, wo ich mal denke, wie bringst du das zusammen? Erstmal irgendwie, wen suchst du überhaupt aus und wie kriegst du einen Faden hin, dass auch alles zusammenpasst? Und das ist heute die eigentliche Aufgabe, weil die Musik, die ich spiele, die ist eigentlich verfügbar. Die kann man im Internet kaufen, die kann man auf YouTube hören. Eigentlich präsentiere ich den Leuten insofern nichts wirklich Neues aus. Ich kriege jetzt irgendwie ein paar Platten, die erst in 2 Monaten erscheinen. Das mache ich auch mal ab und zu. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich zu selektieren und wirklich diese Welt zu schaffen, von der ich gerade gesprochen habe. Und das irgendwie hinzukriegen. Und nicht nur eine bloße Abspielstation zu sein, sondern wirklich versuchen, eine kleine Welt, einen kleinen Hörfilm zu schaffen. Und wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke und an meine Lieblingsmoderatoren denke, das war irgendwie, ich werde oft mit John Peel verglichen. Der war nie Vorbild. Und zwar aus dem Grund, weil er genau das eigentlich für mich war, was ich gerade in Anführungsstrichen kritisiert habe. Nämlich eine Abspielstation, der hat immer die ganzen neuesten Sachen gebracht. Und wo man halt mit einem Zettel daneben stand und aufgeschrieben hat, ja, das brauche ich noch. Aber die Sendung selber war irgendwie kein Kunstprodukt in dem Sinne. Es war halt irgendwie viel, viel neues Zeug, was man nicht hatte. Wenn es irgendwie einen Moderator gab, der mich wirklich beeinflusst hat, dann war das Aaron Banks gewesen, der damals irgendwie bei BFBS die Sendung Night Flats hatte. Mhm. Später die Sendung Rockpalast moderiert hat. Das war auch, war auch ein Engländer. Und der hat irgendwie auch geschafft, zum Beispiel, indem er stilistisch ganz unterschiedliche Musik gespielt hat, aber irgendwie so einen Bogen reingebaut hat, der irgendwie auch ganz unterschiedliche Stile hatte. Und dann Roy Cooder, John Lee Hooker, Wire und dann aber irgendwie Tangerine Dream. Und das aber irgendwie so ineinander hat fließen lassen, dass es wirklich eine Einheit gab, zusammen mit seinen Moderationen. Und ich eigentlich irgendwie damals auch aus der Diskussion immer am Samstag um 12 Uhr nach Hause gefahren bin, ganz früh, weil ich diese Sendung nicht verpassen wollte. Und das war für mich eigentlich damals schon auch so eine Art Vorbild, irgendwie so eine Art von Sendung zu kreieren. Und ist es eigentlich heute noch.
Und ich höre da auch raus, ich meine, deine Sendung geht immerhin 3 Stunden.
Ja.
Dass du die auch sehr lange vorbereitest. Also wann fängst du denn an? Also fängst du dann immer, wenn die mittwochs läuft, schon am Donnerstag wieder mit der nächsten an?
Das ist übertrieben gesagt. Dann ist die nächste schon fast fertig. Also ich habe immer so kleine Häufchen, die ich mir so zurechtlege, wo ich denke, irgendwie das und das, das könnte gut zusammenpassen. Und das gärt dann auch irgendwie. Dann höre ich mir das irgendwie die Zusammenstellung auch vorher wirklich ein paar Mal an, ob es wirklich einigermaßen stimmig ist. Und dann dann wird sie halt irgendwie produziert und dann irgendwie gesendet. Also wirklich ein offenes Geheimnis, dass die Sendung nicht live ist, weil so ohne Versprecher kriegt man das gar nicht hin. Habe ich mich in diesem Interview wahrscheinlich mehrmals versprochen. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich permanent an der Sendung arbeite. Und es auch
Perfektionist ist immer so ein großes Wort, weil das kann ja auch irgendwann im Wege stehen, ne? Aber du hast schon einen hohen Anspruch.
Ich habe schon einen hohen Anspruch. Und das ist irgendwie, eine schöne Sache, die ich noch bemerken wollte, als ich bei FFN damals gegangen bin, nämlich 97, das war gerade der Sprung von analog zu digital. Also ich habe wirklich noch bis zum letzten Tag mit der Bandmaschine gearbeitet, aber der Computer stand schon in der Ecke und da wollte ich damals gar nicht anfassen. Und heute ist es so, dass man wirklich eine Sendung auf dem Laptop wirklich produzieren kann und die hat wirklich den qualitativen Standard, genauso wie ein großes Studio, das man damals irgendwie im Sender betreten hat. Und das ist irgendwie toller Vorteil.
Und vielen Dank für das Gespräch, Ecki Stieg.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, es war interessant für einige.
Soweit ein Gespräch, was ich mit Ecki Stieg geführt habe. Und die nächsten Grenzwellen, die gibt es übrigens dann schon übermorgen um 21 Uhr auf Radio Hannover. Und ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Song auch bei den Grenzwellen laufen könnte. Das ist auch so ein bisschen anders. Erregung, öffentliche Erregung, Gärtchen der Welt.
All these shows.
Erregung, öffentlicher Erregung. Sehr schöner Name für eine Band und das war Gärten der Welt. Und diese Band, die könnt ihr live erleben und zwar diesen Freitag in Erfurt und zwar bei der Frau Kurte in der Magdeburger Allee 179. Einlass ist 20 Uhr und um 21 Uhr geht es dann richtig los. Und wer regelmäßig hier unterdessen hört, der weiß natürlich auch, dass wir ganz gerne auch Gäste einladen. Und ein Gast ist jetzt schon eingetroffen. Ich habe schon ein bisschen mit ihm geplaudert, aber das ist ja auch so eine ganz wichtige Regelung fürs Gespräch. Nicht das eigentliche Gespräch vorwegnehmen. Deswegen haben wir noch so ein bisschen, sind wir uns eigentlich ein Thema drumherum getänzelt. Aber das kann ich schon mal verraten. Es geht gleich um mehr Demokratie.
Montagsgespräch.
Und ich habe jetzt schon bereits einen Gast und wir reden heute über Grundsätzliches, um Demokratie. Und einige werden vielleicht denken, die früher zur Schule gegangen sind, um Gottes Willen, jetzt ist wieder Sozialkundeunterricht. Nein, nein, nein. Hier geht es um ein bisschen was anderes und es wird auch ein bisschen lebendiger werden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bei mir zu Gast ist nämlich Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie. Und ich sag erstmal Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein kann.
Ja, regelmäßiger Gast, also da kann man auch ins Archiv gehen. Es gibt immer wieder Gespräche auch über Demokratie, Bestandsaufnahmen. Und vielleicht kann man mal so ein bisschen sammeln. Sie sind ja evangelischer Theologe, ursprünglich Traktorist gewesen. Sie waren in der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Und das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt, wenn wir jetzt so eine Rückblende machen. Wir schreiben ja heute den 10. November und vor 36 Jahren, am 10. November 1989, das war damals ein Freitag, das war der Tag danach, der Tag nach der Grenzöffnung, der Tag nach dem Mauerfall. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, wissen Sie noch, wie Sie diesen Tag erlebt haben? Weil dann gab es auf einmal ganz viele Möglichkeiten.
Ich weiß das noch sehr genau. Der Tag hatte etwas wirklich Absurdes. Ich habe damals gearbeitet als Pfarrer im Grenzgebiet, also richtig drin. Und meine Dörfer liegen heute noch neben der A4. Und an diesem 10., also am Tag nach dem Mauerfall, sah man von unten auf der Autobahn die Autos Richtung Westen fahren, aber ich durfte immer noch nicht in mein Grenzgebiet und in die Gemeinden. Da stand die Polizei und hat da Passierscheine kontrolliert. Ich habe gesagt, entschuldigt mal bitte, aber guck mal da oben, die fahren alle in den Westen. Und wir haben noch keine Order, wir wissen noch nicht, was mit dem Grenzgebiet wird. Und dann haben wir organisiert dass die Kontrollen hörten dann auf an dem 10. Das Grenzgebiet war dann frei und für die Menschen im Grenzgebiet war ja der Mauerfall hatte ja nochmal eine andere Dimension, weil da waren ja über Jahrzehnte die Familienwege zerschnitten zwischen den Dörfern, die immer bestanden haben. Und der Hausberg zum Beispiel, in dem Dorf, wo ich war, der war gar nicht mehr begehbar. Und viele haben gesagt, noch einmal auf den Hausberg und dann sterben. Also so eine Bedeutung hatte das. Und wir haben dann an dem 10. mittags um 12, glaube ich, in den Grenzgebietsgemeinden dann die Glocken geläutet und verkündet. Also das Grenzgebiet ist jetzt frei. Also der Mauerfall insgesamt war Wunder und Wahnsinn zugleich. Und natürlich die Überraschung in diesem Revolutionsherbst. Und dann kommt aber, wenn man das, und das darf nicht geschmälert werden, dafür sind die Menschen bis heute natürlich dankbar und zu Recht, und dann kommt aber doch ein Aber, weil bis dahin waren wir in diesem Revolutionsherbst ja ins Landesinnere unterwegs und nicht in Richtung Westen. Wir haben wollten uns unser Land zu eigen machen, wollten Wahrhaftigkeit zurückholen. Es ging um das tägliche Brot der Demokratie, um Presse, Versammlungsfreiheit, freie Wahlen, Abstimmungen, all dieses. Und es ging noch lange nicht darum, was wir uns aufs Brot schmieren wollen. Und das änderte sich dann mit dem Mauerfall. Die Denk- und Sehnsuchtsrichtung verschob sich, ging dann stärker Richtung Westen. Westen war ja schon immer für uns im Osten die Vorsilbe für besser, also die Westjeans und die Westkaugummis und das Westauto und das Westgeld. Und plötzlich lag diese Welt da und offen und der Run auf die Supermarktregale im Westen begann. Und in diesen Supermarktregalen ist dann auch viel von der revolutionären Kraft hängen geblieben.
Ja? Das ist vielleicht mal ganz interessant, da mal einzuhaken. Haben Sie das also auch, wenn Sie es gerade so formulieren, so erlebt, auch so ein bisschen Enttäuschung dann in dem Moment? Weil kurzzeitig war ja die absolute Euphorie in alle Richtungen. Also einmal Richtung Konsum, aber auch eben die Möglichkeiten, die man politisch gesehen hat. Die ganzen Verkrustungen waren ja aufgebrochen. Ihr Thema, was Sie seit Jahrzehnten beschäftigt, auf einmal war Demokratie möglich. Aber gleichzeitig, wie Sie sagen, in den Regalen hängen geblieben. Das Auto war dann irgendwann wichtiger oder der neue Videorekorder. Also haben Sie es auch so ein bisschen dann irgendwann ab Dezember 1990 auch so ein bisschen als Enttäuschung manchmal erlebt?
Naja, es war schon so, dass wir sind ja im Spätsommer 1989 haben wir unsere eigene Gestaltungsmacht entdeckt. Also wir haben entdeckt, dass wir nicht nur Einwohner der DDR sein müssen, sondern auch Bürgerinnen, Bürger sein dürfen. Also im Wahrsinn des Wortes bürgen können für unser Land, mitgestalten können, Verantwortung übernehmen können. So war das ja alles aufgeladen. Und diese Kraft, die ist dann nach der Grenzöffnung auch erlahmt. Aber auch nicht, muss man auch vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht da quasi das Kind mit dem Bade auskippen. Es gab ja auch noch mal Spitzen in diesem Engagement, die von der DDR-Bürgerrechtsbewegung ausgingen. Wir haben im Dezember 89 wurde der zentrale runde Tisch der DDR konstituiert und der hat sich in einer...
Muss man heute aber noch mehr erklären. Das war so Opposition, also die Bürgerrechtsbewegung saßen quasi mit der SED auf Augenhöhe an einem Tisch.
Mit
also
der mit SED, den bisherigen mit den Blockflöten. Ne? Also es waren, ich glaube, 38 Plätze hatte dieser eckige runde Tisch und die auf der einen Seite saßen eben die Vertreter.